Also man kann natürlich schon sehen, dass man durch falsche Jagd Probleme erzeugt. Das Ideal wäre natürlich, lokal seine Rudel zu kennen, Größen zu kennen. Habe ich ein Rudel mit 10, 12 Tieren, denke ich mir, dass nichts dagegen spricht, ein oder zwei Tiere auch zu entfernen. Heutzutage sind alle Seiten so verunsichert, dass niemand mehr über Fehler spricht und so kann man nichts voneinander lernen, was sehr schade ist.
Wildragout. Rezepte für eine zeitgemäße Jagd. Eine Podcast-Serie des Südtiroler Jagdverbands. August, Wanderzeit, Almsommer. Viele von uns zieht es besonders jetzt in die Berge. Und dort begegnen wir Murmeltieren und Gämsen, aber vielleicht auch Spuren von Wolf und Bär. Sie sind zurück. Und mit ihnen eine Debatte, die oft lauter geführt wird als die Wirklichkeit. Die aktuelle Ausgabe dieser Audioreihe des Südtiroler Jagdverbands widmet sich den großen Beutegreifern in der Kulturlandschaft und sie will wie immer aufklären, vertiefen und die Jagd aus der verstaubten Traditionskiste holen. Ich bin Anita Rossi, Journalistin und Podcasterin. Die Liebe zu Wald, Wiese und Berg und zu ihren Bewohnern hat mich zur Jagd geführt. Kaum ein Tier löst heute so starke Emotionen aus wie Wolf oder Bär. Zwischen Faszination, Romantisierung, Angst und politischen Grabenkämpfen geht oft verloren, worum es eigentlich geht. Nämlich um die Frage, wie können Mensch und Wildtier denselben Lebensraum teilen? Darüber spreche ich mit der Wildtierbiologin Michaela Skuban. Seit vielen Jahren erforscht sie Wölfe und Bären in den Karpaten, vor allem in der Slowakei und in Polen, direkt in ihrem natürlichen Lebensraum. Heute lebt und arbeitet Skuban in der Slowakei und berät Behörden, Organisationen und Nutztierhalter und Halterinnen zu Monitoring, Herdenschutz und Managementstrategien. Das Gespräch haben wir online aufgezeichnet.
Frau Skuban, wie ist es eigentlich, wie wird das Gleichgewicht zwischen Raubtieren und Beutetieren reguliert, wenn nicht künstlich eingegriffen wird, also ohne dass der Mensch sich da einhakt?
Nun ja, es kommt immer darauf an, ob wir natürlich eine sogenannte Naturlandschaft haben, wie das zum Beispiel in großen Teilen dieser amerikanischen Nationalparks der Fall ist, wo diese Populationsgrößen nie so hoch werden wie in den Kulturlandschaften. Es ist ja eigentlich sehr paradox, dass auch die Bären in der Slowakei so hohe Populationszahlen annehmen, da sie in der Kulturlandschaft, also wo wir auch sind und Ackerbau betreiben oder Obst anbauen, natürlich eine unglaubliche Menge an Nahrung finden, die sie in einer sogenannten Naturlandschaft nicht finden. Also das wurde auch letztens gezeigt, da waren wir auch in diesem wissenschaftlichen Team, dass man sehen konnte, in den Kulturlandschaften sind die Streifgebiete der Bären kleiner und können paradoxerweise viel mehr Bären auf einem Platz leben als in einer Naturlandschaft, wo eben viel größere Bereiche nicht so vollgepackt sind mit Futter. Natürlich gibt es diese sogenannten internen Regulationsmechanismen, was man gesagt hat, sind es Parasiten, ist es Welpensterblichkeit, aber auch heute sehen wir, die Winter werden wärmer. Viele Welpen oder Jungtiere überleben eben den Winter, weil der ja viel milder ist als früher. Ja, wenn man da 1-2 Meter Schnee hatte über lange Wochen, minus 20 Grad war in der Slowakei ganz normal, bis noch vor kurzer Zeit. Und plötzlich ist es so warm, dass man kaum mehr Skifahren kann, dass man kaum mehr Wintertourismus betreiben kann. Viele kleine Lifte machen zu. Das heißt also, es verändert sich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit. Und somit kann man nicht davon ausgehen, dass diese internen Regulationsmechanismen immer noch so funktionieren.
Das heißt, im Prinzip geht es jetzt den Großraubtieren besser, zumindest bei uns, als es noch war, als die Kulturlandschaft viel eingeschränkter war, als es jetzt der Fall ist.
Ja, paradoxerweise beim Bären kann man das sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich, weil man ja sehr wenig Forschung daraufhin abgezielt macht. Ich weiß nicht, ob ein Bär, der sich 80% vom Mais ernährt, wirklich auch gesünder ist. ob die vielleicht auch irgendwie degenerierter sind, ob die vielleicht eine Lebenserwartung haben, die viel kürzer ist als früher, wo man als Bär schon 20, 24 Jahre erreichen konnte. Es ist ja heute beim Mensch auch so. Die meisten Menschen stehen in Anführungszeichen besser im Futter, aber sind nicht unbedingt gesünder, weil es nicht unbedingt eine Qualitätsnahrung ist, die viele Menschen zu sich nehmen. Also eigentlich wäre das sehr interessant, auch verschiedene Forschungsprojekte zu starten mit ganz konkreten Fragen. Ist es wirklich immer gut für die Tiere, wenn sie solche Nahrung essen? Weil die Bären sind ja jetzt keine Maisbären. Ja? Sie sind Allesfresser, die alles Mögliche draußen benutzen und plötzlich haben sie 30-40% ihrer Ernährung, decken sie mit Mais, decken sie mit Getreide, decken sie mit zuckerhaltigen Früchten. Das wissen wir eigentlich nicht. Aber weil im Moment diese gesellschaftliche Frage sich meistens darum dreht, schießen oder nicht schießen, werden so wichtige Fragen und pragmatische und angewandte Wissenschaft oft gar nicht mehr beantwortet.
Jetzt haben wir den Fokus ganz auf das Wohlergehen der Tiere gelegt, im speziellen Fall jetzt der Bären. Was ist jetzt, wenn wir den Fokus auf den Mensch legen und überlegen, also die Konflikte, die in den letzten Jahren, nicht mal Jahrzehnten, also Jahren wirklich im Alpenraum aufgetaucht sind, wann ist Ihrer Beobachtung nach zu viel zu viel? Also ich meine jetzt zu viel an Population.
Wissen Sie, man sagt immer, diese Tragekapazität, die ein Habitat theoretisch haben kann, die theoretische Tragekapazität ist immer viel höher als die Tragekapazität, die die Menschen draußen erdulden
können. Die Toleranz.
Genau. Das hat man schon in Kroatien vor langer Zeit gezeigt im Falle der Bären. Es könnten viel mehr Bären wohnen, auch in der Slowakei. Bären können ja auch im Dorf wohnen, das macht ihnen ja nichts. Aber die Frage ist eben, wir müssen mit den Menschen in den Raubtiergebieten genauso arbeiten und wir müssen ihre Bedürfnisse auch ernst nehmen, nicht nur aus der Sicht der Tiere. Also von dem her müssen wir eben schauen, gerade mit dem Wolf natürlich auch, wenn wir auf den Wolf gehen, ein fast exklusiver Fleischfresser, der dann die Weidetiere bejagen kann, nicht alle, aber einige, dann spezialisieren sie sich drauf, dann leiden die Menschen, leiden mit ihren Weidetieren, menschliches Leid, ökonomisches Leid, also wo ist die Grenze? Und oft wird nicht mehr pragmatisch diskutiert, jetzt ist es zu viel, dieser Wolf hat mehrfach Weidetiere gerissen oder dieses Rudel, dann müsste ich ehrlich sein und sagen, diese Tiere muss ich entfernen, in der Hoffnung, dass danach andere Tiere kommen, die das nicht tun, sondern wir streiten uns um Schießen oder Abschießen, nicht Abschießen und gehen nicht mehr ins Detail, das geht und das geht nicht. Das ist bei den Bären in der Slowakei das allesselbe. Die Osteuropäer in der Slowakei, die haben jetzt nichts gegen Bären per se, aber sie wollen sie nicht auf dem Marktplatz haben. Sie wollen sie nicht am Tag auf dem Weg zur Arbeit treffen. Das ist eigentlich ganz normal und das kann jeder verstehen, der selbst im Bärengebiet lebt. Menschen, die weit entfernt sind vom Bärengebiet, die ab und zu hierher kommen zum Fotografieren und sagen, mei, Bruder Bär, für die ist es dann auf einmal eine Sünde, so ein wunderschönes Tier zu erschießen. Aber zu viel ist einfach dann, wenn die lokale Bevölkerung darunter leidet und sich nicht mehr traut rausgeht oder sehr hohe ökonomische Verluste hat.
Bei uns in den Alpen oder speziell jetzt in Südtirol ist das mit den Wölfen wirklich in den letzten 13 Jahren, habe ich mir sagen lassen, explodiert. Beim Bären noch weniger, da ist das Problem eher im Trentino. Also vor allem die Polarisierung und die schlechte Stimmung. Haben wir die Probleme zu lange gären lassen, ohne jetzt die Diskussion konstruktiv anzugehen?
Wahrscheinlich. Also ich kann die Situation im deutschsprachigen Raum mit den Wölfen oft mit der Situation in der Slowakei mit den Bären vergleichen. Dass es Schwierigkeiten mit den Bären in der Slowakei gab, ist auch ein Phänomen seit 8, 9 Jahren. Und seitdem drückt man das so runter und versucht es immer so ein bisschen so im Hintergrund zu halten, so zu vertuschen. Man macht sehr viel Stimmung gegen die Jägerschaft, die Mörder, ja, die Tiermörder. Und man verschiebt quasi den Fokus und guckt nicht drauf, wo es eben wirklich brennt. Mir ist es auch in Tirol aufgefallen, in Nordtirol, wo ich 1,5 Jahre war. Die Stimmung draußen in den Dörfern ist katastrophal. Die Leute wollen nichts mehr hören. Die wollen auch nichts mehr von irgendwelchen Herdenschutzsachen hören. Die wollen auch nicht mehr mit Leuten sitzen, die mit Wölfen arbeiten. Das war für mich auch vom Menschlichen am Anfang sehr schwer, weil so viel Hass und Ablehnung habe ich noch nie erlebt. Aber weil man eben dieses Problem, wie Sie sagen, zu lang hat gären lassen und diese Sorgen und Ängste der Menschen draußen in den Raubtiergebieten nicht ernst genommen hat, sondern sie als, ja, als faul oder als konservativ, als Menschen, die sich nicht bewegen wollen, hingestellt hat und nicht gesehen hat, ja, es gibt zumindest einzelne Raubtiere, die einen Haufen Ärger machen. Und die hätte man vorsorglich viel früher wahrscheinlich aus den Habitaten entfernen müssen.
Also Sie sind bekannt dafür, dass Sie immer wieder die Diskussion auf die Individuen verschieben wollen. Und das ist ja ein ganz pragmatischer Ansatz. Aber wie machen wir das im Konkreten? Also was hätten Sie da wirklich für Anleitungen oder für Erfahrungen, die wir jetzt nutzen können?
Es ist eben so, ich habe ja auch, wo ich auch bei Ihnen war, ich habe auch gesehen, dass sehr viele gute Daten auch gesammelt werden. Und letztes Jahr war diese Bestrebung, zwei Wölfe ganz konkret, die sehr viele Weidetiere gerissen hatten, zu entfernen. Und das wäre sehr wichtig gewesen als Signal raus für die Menschen, wenn es zu viel wird, bekommen wir Hilfe. Soweit ich das verstanden habe, ist ein Wolf entfernt worden. Und beim zweiten Wolf gab es wieder Klagereien. Der ist jetzt angeblich noch draußen, vielleicht ist er, man weiß ja nicht, ist er noch da, ist er nicht da. Und das ist eben genau der falsche Weg. Wenn wir einen Kompromiss schaffen wollen, natürlich auch mit den sogenannten, ja, man nennt es Wokus, Wolfskuschler oder vielleicht ist das alles ein bisschen auch beleidigend, aber mit Menschen, die sich eben sehr stark mit den Raubtieren identifizieren, das einfach mal so stehen zu lassen, genauso wie Menschen, die einfach Raubtiere nicht mögen, das lasse ich auch stehen, da müssen wir alle einen Schritt zurückgehen. Wenn ich sage, ich will, dass kein Wolf geschossen wird und die andere Seite will, dass alle Wölfe geschossen werden, dann muss man sich auf einen Kompromiss einigen. Und dann kann ich nicht an meiner Position festhalten, sondern muss sagen, okay, dann zumindest die Tiere, die nachweislich auffällig geworden sind, die muss ich versuchen zu entfernen.
Ganz abgesehen davon, dass die Option wolfsfreies Gebiet, ob es jetzt Südtirol ist oder ein anderes, gar nicht mehr wahrscheinlich, weder zoologisch, geografisch, rechtlich, ethisch, gar nicht mehr möglich ist.
Nun ja, ich meine, es wird ja sehr oft Schweden zitiert und die Samen. Es gab damals eine sehr große Studie. Ich war damals auch mit Herrn Svensson gesessen aus Schweden, der mir das erklärt hat. Sie hatten über 1500 Rentiere besendet, versuchsweise fast alle Raubtiere außen drumherum und mussten dann eben erkennen, dass aus sozioökonomischen Gründen für diese gefährdete Volksgruppe das einfach eine Katastrophe ist, wenn Raubtiere ihnen ihre Lebensgrundlage wegfressen, sprich diese Rentiere. Also war das auch nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern man hatte eben unglaublich große Daten und hat zeigen können, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist. Ich will diesen Gedanken jetzt nicht ablehnen und nicht zulassen. Wenn das eine Lösung wäre, zu sagen, ich muss irgendwo eine quasi wolfsfreie Zone schaffen, mit allen Methoden, die mir zur Verfügung stehen, immer wieder werden hier welche auftauchen, und dafür versuche ich in anderen Gebieten Situationen positiver zu beeinflussen, könnte das vielleicht auch eine Lösung sein. Aber es ist immer schwierig, wenn man eine Sache einfach nur so aus dem Bauch rausschießt, genauso wie man sagt, Herdenschutz funktioniert, und nicht mehr ins Detail gehen will und sagt, ja, aber mit dem Zäunen wird es schwierig auf dem Felsen. Wenn ich die Gämsen auszäune, die kommen nicht mehr ans Wasser. Das sind eben diese vermeintlich einfachen Vorschläge, die oft in der Praxis nicht immer so haltbar sind.
Ja, kommen wir zu Ihrer Erfahrung, zu Ihrer Hirtenerfahrung auch, die Sie in der Schweiz gesammelt haben. Wie läuft es da ab mit dem Herdenschutz?
Also ich kam mir quasi direkt nach der Diplomarbeit, da war ich in Polen und kam eigentlich zu den Anfängen, wo man in der Schweiz angefangen hat, sehr viel Geld natürlich vom Staat in dieses System zu investieren, diese Hirtenschulungen durchzuführen am Planterhof, eben mit diesen Basics, eben, dass man für neue interessierte Menschen, dass die wissen, wie das draußen abläuft. Man hat angefangen mit Herdenschutzhunden, man hatte damals diese mobile Herdenschutzhund-Eingreifstruppe, sehr langes deutsches Wort. Und da durfte ich damals mitarbeiten. Und mir ist es eben aufgefallen, gerade jetzt, auch wenn ich es mit hier vergleiche, mit der Slowakei, dass es sehr schwierig ist, wenn Hunde dann so mobil irgendwo eingesetzt werden, dann dort eine gewisse Zahl an Monaten auf diesen Almen arbeiten und dann alle von verschiedenen Almen runterkommen und an einem Hof über den Winter geparkt sind. Dass das für diese sehr konservativen Hunde, die ja auch, eigentlich sollte man ja auch deren Lebensqualität mit hineinbeziehen, sehr schwierig ist. Es war eben so ein Versuch. Man hat viel, viel gelernt, man hat auch viele gute Sachen gemacht. Ich war auch letztes Jahr im Planterhof, habe auch gesehen, dass die sich sehr bemühen. Aber die Wölfe sind ja auch nicht dumm. Also die Wölfe sehen diese neuen Herdenschutzmaßnahmen und manche Tiere schaffen das auch, das zu überwinden. Das heißt, man musste dann doch nach gewisser Zeit auch einwirken. Also natürlich, man hat das mal gesagt, oder aus der Kontraseite heißt es, Herdenschutz ist immer nur ein Wettrüsten. Und das kann ich nicht ablehnen. Das ist wahrscheinlich im Ansatz schon so. Aber Gott sei Dank akzeptieren es auch viele Wölfe. Die, die wo es nicht akzeptieren, müssen wir leider entfernen. Und das war schon immer in der Geschichte der Menschheit mit den Wölfen so, dass man die schwierigen Tiere entfernt hat.
Jetzt hat man europaweit ja auch den Schutzstatus heruntergeschraubt. Was wird das bedeuten, jetzt ganz, wenn wir jetzt auch die Jägerschaft uns anschauen? Oder gibt es da schon eine Vorreiterrolle?
Ja, die Slowakei, als sie in die Europäische Union eingetreten ist, hat sie eine Sonderregelung bekommen, Wolfsjagd weiterhin durchzuführen. Die Wölfe, natürlich bei einer Jagd, ist ja nicht das Ziel Ausrottung. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ja sehr viel Angst jetzt auch in der Pro-Wolf-Szene. Was bedeutet das? Heißt es jetzt, dass 50-60% runtergeschossen werden? Das ist ja nicht das Ziel von Jagd. Jagd hat ja das Ziel, eine Regulationsfunktion durchzuführen oder eben natürlich auffällige, schwierige Tiere zu entfernen. Die Leute, mit denen ich im Moment in Deutschland im Kontakt bin, also aus der Jägerschaft, da sehe ich sehr viel Unsicherheit in der Jägerschaft auch selbst und ein Ringen um eine korrekte rechtliche Grundlage, um eine Jagd überhaupt durchführen zu können. Also ich sehe sehr viel Verunsicherung, auch auf der Seite der Jägerschaft. Die haben natürlich Angst, angefallen zu werden. Die haben Angst, verklagt zu werden, als Tiermörder öffentlich auf sozialen Netzwerken preisgegeben zu werden. Also es wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit dauern, bis man sich am besten natürlich mit verschiedenen Gruppen hinsetzt und versucht, auch hier einen Kompromiss zu finden, wie man es in Zukunft gerne machen möchte.
Und auch ein Lernprozess in allen Lobbys.
Genau. Und da darf man halt auch in der Slowakei, wir hatten ja sehr hohe Wolfszahlen, die geschossen worden sind. 160 bis 180 Tiere, offiziell erlaubt. Da wurden lokal Rudel ausgerottet oder ein, zwei Tiere waren übrig. Die sind natürlich dann hilflos in die Schafe reingerannt. Also man kann natürlich schon sehen, dass man durch falsche Jagd Probleme erzeugt. Das Ideal wäre natürlich, lokal seine Rudel zu kennen, Größen zu kennen. Habe ich ein Rudel mit 10, 12 Tieren, denke ich mir, dass nichts dagegen spricht, ein oder zwei Tiere auch zu entfernen. Ja. Muss ich jetzt aber einem Wolfspärchen, was sich gerade findet, jetzt gleich einen wegschießen? Darüber können wir diskutieren, außer es sind auffällige Tiere, die schon bekannt sind, dass sie sehr viele Weidetiere in ihren vorherigen Gebieten gerissen haben. Dann ist es natürlich gut, wenn man so ein Tier entfernt, bevor es sich vermehrt und sein Wissen weitergibt. Aber ich denke mir auch, man darf auch mal Fehler machen. Heutzutage sind alle Seiten so verunsichert, pro und contra, dass niemand mehr über Fehler spricht. Und so kann man nichts voneinander lernen, was sehr schade ist.
Was wünschen Sie sich in der momentanen Situation?
Ja, das hat man mich letztens auch hier in der Slowakei gefragt. Und da habe ich gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass man sich einfach wieder mal normal miteinander hinsetzt und diskutiert. Die Diskussionen, das sieht man ja auch wahrscheinlich, Südtirol weiß ich nicht genau, aber aus Deutschland, laufen im Moment in diesen sozialen Netzwerken ab, sehr hochgepusht, mit entsetzlichsten Kommentaren darunter. Und es ist eigentlich kaum Bestrebung, sich wirklich mit den Leuten konstruktiv hinzusetzen.
Aber wer sollte sich jetzt wirklich hinsetzen und das ausfeilschen?
Natürlich Entscheidungsträger. Wir hatten damals, wo der Actionplan für den Wolf hier kreiert worden war, das ist auch ein Prozess gewesen von 2,5 Jahren, mit physischen Kämpfen, weiß ich nochmal, auch in so einem Hotel, da sind die sich wirklich an den Hals gegangen. Aber wo wir auch selber, wir waren damals führend und haben versucht, diese Menschen zusammenzubringen. Wir haben natürlich sehr radikale Menschen oder sehr solche Hetzer, habe ich immer gesagt, aus den speziellen Gruppen haben wir nicht mehr eingeladen. Jeder Mensch hat Zeit, in seinem Leben zuvor, in seiner Vorreiterrolle milder oder sehr radikal aufzutreten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen im deutschsprachigen Raum, aber es gibt natürlich Menschen aus verschiedenen Gruppen, die sehr radikal auftreten und die sehr angefeindet werden. Und solche Menschen brauche ich nicht in einer konstruktiven Diskussion, weil ich weiß, dass sich die Gegengruppe nur an diesem Mensch abarbeitet. Sondern wir haben versucht, Leute zusammenzubringen, die Verständnis haben auch für die Gegenseite, vice versa. Also die dem Jäger nicht sagen, ihr seid Mörder und umgekehrt nicht sagen, ihr seid Wolfskuschler, ihr habt überhaupt die, den Sinn für die Realität verloren, sondern wie kann man etwas gemeinsam beeinflussen? Ein Kompromiss ist immer nur dann, wenn niemand glücklich ist. Und ein Kompromiss kann nie 100% beeinflussen, aber vielleicht, dass wir 60% der Menschen, dass wir versuchen, etwas gemeinsam aufzubauen. Aber natürlich wäre es auch gut, wenn wir wieder mehr Feldforschung betreiben würden, um zu sehen, ob diese am Schreibtisch getroffenen Entscheidungen auch wirklich das bewirken, was wir wollen oder sich so leicht umsetzen lassen, wie wir so denken am Schreibtisch.
Woran arbeiten Sie gerade? Gibt es ein Herzensanliegen oder ein Projekt, das Sie jetzt wirklich vorantreiben und uns davon erzählen wollen?
Ja, im Moment arbeite ich eigentlich eher für die slowakischen Schäfer. Die slowakischen Schäfer bekommen keine Unterstützung vom Staat. Keinen einzigen Cent für ihre Hunde, für die Zäune, für die Menschen, die sie anstellen. Und ich, dadurch, dass ich so eine große Schafliebhaberin bin und auch diese Herdenschutzhunde, wenn sie in diesen abgelegenen Gebieten, wo keine Touristen sind, liebe ich das auch zu sehen, wie sie eben frei arbeiten können, ist mir das sehr wichtig, diese Sache am Leben zu erhalten. Dadurch, dass es natürlich überhaupt keine Unterstützung gibt für die Leute, dass hier auch kaum mehr Geld bezahlt wird für Qualitätskäseprodukte, geht mir ein Schafbetrieb nach dem anderen ein. Und mir wird es so wichtig für diese Leute, mehr Unterstützung und auch mehr mentale Unterstützung, auch aus der Seite der slowakischen Touristen und Touristinnen, die sich dann aufregen, zu schaffen, weil ich glaube, dass es etwas Wunderschönes ist, wenn Schafe frei weiden können und wenn in Gebieten, wo es noch geht, auch diese riesigen 80, 90 Kilogramm Hunde frei arbeiten können. Das macht mich sehr glücklich, das zu sehen. Aber ich, wie ich gesagt habe, das ist ein System, was ich nicht eins zu eins zu Ihnen auf dem Alpenraum übertragen kann, sondern vielleicht sogar hier eher in Osteuropa bleibt.
Und was würden Sie uns raten? Ich weiß, das ist schwierig, aber Sie kennen doch die Thematik und auch den Konflikt zwischen Tourismusinteressen, Nutztierhaltung, Landwirtschaft und Alpenraum.
Ja, wie gesagt, ich war sehr überfordert, wo ich eigentlich nach Tirol gekommen bin. Ich habe mir das in diesem Ausmaß auch mit dem Tourismus nicht vorstellen können. Also auf der anderen Seite, Menschen leben davon. Der Tourismus bei ihnen füttert viele Osteuropäer und Osteuropäerinnen, die in der Saison zu ihnen arbeiten gehen, aus Ungarn, aus Slowenien, aus der Slowakei. Also es ist sehr schwer zu sagen, wir fahren jetzt alles runter. Wie gesagt, ich glaube, dass Feldforschung uns sehr viel weiterbringt, aber es ist auch wichtig, diese Daten zu respektieren. Wenn wir zu dem Schluss kommen, oder wie ich damals bei Ihnen in Bozen gesehen habe, Menschen kommen zu dem Schluss, dass Tiere draußen nicht verbleiben können, müssen wir das respektieren und können vielleicht anderen Tieren dafür eine Existenz gewährleisten. Aber ja, diese Empathie, diese gegenseitige Empathie auch für Weidetierhalter und Halterinnen, die echt ihr ganzes Leben in ihre Tiere stecken, auch wenn sie sie manchmal am Schluss essen, das ist genau das, um was es doch eigentlich geht, um diese tierfreundlichen Lebensmittelproduktionen und ja, dass wir uns nicht gegenseitig zerfetzen. Das ist sehr, sehr schade, was im Moment passiert.
Wir machen aus Vorurteilen und Unwissen Ragout, Wildragout, und nehmen die Jagd genauer ins Visier, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von überall her. Michaela Skuban plädiert für einen nüchternen, datenbasierten Blick auf große Beutegreifer, für ehrliche Diskussionen und Entscheidungen. Das bringt uns zu unserem zweiten Gast in dieser Folge, denn wissenschaftliche Erkenntnisse müssen am Ende auch in politische Entscheidungen übersetzt werden. Genau darüber spreche ich mit Luigi Spagnoli. Der studierte Forstwissenschaftler leitete zunächst den Nationalpark Stilfser Joch, später das Landesamt für Jagd und Fischerei. Seit 2022 vertritt er Südtirol im italienischen Senat in Rom und beschäftigt sich dort unter anderem mit Fragen des Wildtiermanagements und der Jagd.
Also man muss voraussetzen, dass jetzt eine Reform des Autonomiestatuts unternommen wurde und die Kompetenz über die Umwelt jetzt dem Land zusteht. Das heißt, das Land muss in Zukunft eigene Gesetze machen, die diese Kompetenz eigentlich regulieren, somit die Möglichkeit geben, auch diese Situationen, der Präsenz von Großraubtieren, die einerseits schädlich für die Nutztiere, andererseits gefährlich für die Menschen sein können, unter Kontrolle zu halten. Unter Kontrolle halten heißt auch, sie von der Umwelt heraus zu holen. Das heißt auch, sie erschießen. Warum nicht? Das wäre aber auch früher möglich gewesen. Wir hätten schon, also ISPRA und das Umweltministerium waren bereit, uns die Genehmigungen zu geben, um Abschüsse schon vor 10 Jahren auszuüben, wenn nur wir unsere Hausaufgaben gemacht hätten. Das heißt, wir hätten das Monitoring unternehmen müssen. Wir hätten schon damals die Daten klar haben, wie und wie viele und wo sich Wölfe und Bären unterhalten und Daten über die Angriffe, über die Rissen und so weiter. Das haben wir nicht gemacht, weil in erster Linie der Bauernbund hat sich dagegen gestellt, weil der Bauernbund dachte, na, wir wollen Wölfe und Bären nicht, dann machen wir die Schilder gegen die Wölfe, machen wir die Mahnfeuer auf den Bergen und somit erklären wir ganz klar vor der Welt, dass wir wolfsfrei sein sollen. Das war ein grober Fehler, weil somit haben wir wichtige Jahre verloren und insbesondere haben wir die Möglichkeit verloren, Vorreiter andere Länder in Europa und in Italien Vorreiter zu sein in diesem Bereich, wie auch wie oft Südtirol gewesen ist. Südtirol ist oft Vorreiter gewesen in manchen Branchen der Wirtschaft und des sozialen Lebens. Aber in diesem Fall haben wir das nicht gemacht und jetzt laufen wir hinterher. Und die Situation ist inzwischen gewachsen. Wir haben einige Wolfsrudel. Logisch, es wurden auch viele Wölfe gewildert. Es passiert. Es wäre wahrscheinlich gleich gewesen, auch wenn wir die korrekte Abschüsse hätten machen können. Aber das heißt nichts. Das Wildern ist verboten. Wir sind Leute normalerweise, die die Gesetze einhalten. Und wenn die Gesetze verständlich sind und auch irgendwie logisch, dann haben wir nie Probleme gehabt, die Gesetze einzuhalten. In diesem Fall sind wir aber auch mitverantwortlich, dass diese Gesetze nicht eingehalten wurden, im Sinne, dass diese Genehmigungen unmöglich gewesen sind.
Mit dieser neuen Lockerung der Autonomie in Rom wird es möglich sein, auch einzelne Bereiche wie eben Umwelt, auch das Jagdgesetz, das seit 23 nicht mehr geändert wurde. Wie ist die Situation in Rom derzeit gegenüber diesen Themen und auch den Aspekten, die sich da auftun?
Also in erster Linie muss man sagen, dass die Frage der Bären, der Großraubtiere, nichts mit der Jagd zu tun hat. Also Jäger wurden zwar in Frankreich und in Deutschland beauftragt, Abschüsse zu machen, aber die Abschüsse sind entsprechend ein öffentliches Interesse und da hat die öffentliche Hand die Möglichkeit, denjenigen zu beauftragen, die öffentliche Hand will. In Italien wird es schwieriger sein, weil in Italien die Auseinandersetzung zwischen Umweltschutzvereinen und Verbände und Jagdverbände und Vereine sehr gespannt ist. Also man versucht seit einigen Jahrzehnten in Italien die Jagd sogar zu verbieten.
Die Tierschützerorganisationen.
Die Tierschützerorganisationen und manche Teile der öffentlichen Institutionen spielen mit in diesem Sinne. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass die Jagd erhalten bleibt und mit dieser Reform wird es uns vielleicht leichter sein. Auf der anderen Seite hat es keinen Sinn, dass die Jäger etwas machen, das auch andere öffentliche Beauftragten machen können. Zum Beispiel die Jagdaufseher, die zwar vom Jagdverband abhängig sind, was die Arbeitgeberschaft betrifft, aber die Jagdaufseher haben eine öffentliche Rolle. Und sie müssen nach dieser Rolle koordiniert von den Landesämtern, von der Forst, vom Amt für Tiermanagement, das kann man wohl sich vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Rom sind im Parlament die Vertreter der Umweltschutz Verein der Umweltschützer sehr stark. Und sie, also die haben diese Idee, dass keine Tiere abzuschießen sind, dass der Mensch kein Recht hat, Tiere abzuschießen, weil die Natur muss sich selbst regulieren. Das ist total falsch, das wissen wir. Aber auf der anderen Seite vergisst man, dass mehr als 99% der Wildtiere, die aufgrund der menschlichen Tätigkeiten umkommen, jedes Jahr nicht abgeschossen werden, sondern aus anderen Gründen sterben. Wir töten viel mehr Wildtiere mit den Exzessen des Tourismus und mit manchen Benutzungen des Territoriums. Zum Beispiel,
so Freizeitaktivitäten?
Ja, zum Beispiel jetzt da versucht man, neue Skipisten noch zu machen und diese Skipisten teilen die Habitats von mehreren Tierarten und diese Arten dann werden verschwinden, weil ein Tier braucht eine gewisse Fläche. Wenn die Fläche zu gering wird, dann wird dieses Tier dort nicht mehr leben können. Und inzwischen gibt es andere Tierarten, die unter den Bedingungen besser leben können als diejenigen, die bis jetzt da gewesen sind. Also das ist ein bisschen die Thematik. Und Jäger und Institutionen haben den Auftrag, die Gleichgewichte zwischen Natur und menschlichen Tätigkeiten zu halten und unter Kontrolle zu haben. Und das ist unser Ziel. In diesem Sinne bin ich überzeugt, wir können als Südtiroler noch jetzt trotz der Verspätung, wir können trotzdem Vorreiter sein in Italien, weil wir haben eine andere Sensibilität in Bezug auf die Erhaltung der Natur.
Und auch auf die Jagd. Du bemühst dich ja schon länger ein bisschen als Lobbyist im Senat oder im Parlament für die Nützlichkeit der Jagd. Was braucht es da auch im nationalen Gesetz, damit sich da eine Änderung auftut?
Es ist eine Abänderung des nationalen Jagdgesetzes unterwegs. Ich habe oft mit dem Relator, mit dem Berichterstatter geredet. Und da steht drin der Satz, dass die Jagd nützlich für die Erhaltung der Natur sein kann. Nicht unbedingt ist, aber sein kann. Also das sollte den Jägern den Status geben, in bestimmten Fällen und Situationen Umweltschützer zu sein, als Umweltschützer bezeichnet zu werden. Und das ist ganz wichtig, weil die Jäger sind zwar Umweltschützer, sind die ältesten Umweltschützer der Geschichte der Menschen, nur sie haben in den letzten Jahrzehnten total verpasst, diese ihre Eigenschaft zu vermarkten. Sie haben sich versteckt, weil die Leute haben immer mehr Angst vor den Waffen bekommen. Sie wollten die kleinen Tiere schützen und so weiter und so fort. Und somit haben sich die Jäger verstecken müssen oder müssen vielleicht auch nicht. Sie hätten auch etwas anderes machen können. Bei uns machen sie das. Die Jäger gehen in die Schulen und zeigen, wie die Jagd wichtig ist. Aber im Allgemeinen in Italien hätten auch die Südtiroler Jäger etwas mehr machen können. Das wurde nicht gemacht. Und man muss jetzt versuchen,
diesen Image-Schaden zu korrigieren.
Das ist die Tatsache. Diesen Image-Schaden zu korrigieren und auf der anderen Seite immer mehr Leute zu überzeugen, dass diese Mentalität der Umweltschützer total falsch ist.
Diese Verunsicherung, die jetzt grassiert in Bezug auf die großen Beutegreifer, verstehst du sie einerseits? Ist sie legitim? Was können wir machen, um da was zu ändern?
Tja, es ist eine neue Herausforderung. Wir sind nicht gewohnt, mit den Großraubtieren umzugehen in Ambiente, wo wir eigentlich frei gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten. Wir haben Schwammersuchen gemacht, wir sind in die Wälder gelaufen, wir haben Picknicks gemacht, wir waren oft als Menschen nicht auf dem Weg geblieben, sondern spazieren gegangen in die Wiesen und in die Wälder. das, wenn Großraubtiere unterwegs sind, das kann Probleme bringen. Und da müssen wir versuchen, Regeln zu setzen für die Menschen, aber auch für die Tiere. Und alle müssen diese Regeln einhalten und diejenigen, die die Regeln nicht einhalten, gehören eliminiert. Also die Menschen, die die Regeln nicht einhalten, werden bestraft. Die Tiere dürfen von der Umwelt herausgenommen werden, das heißt auch abschießen. Für mich heißt abschießen, weil es hat keinen Sinn, dass ein Wildtier gefangen wird und in einem Gehege das ganze Leben bleibt.
Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass jetzt auf Landesebene eine Diskussion entsteht zwischen allen Beteiligten, Jäger, Bauern, Umweltschützer im Lande, Politik, Gemeindeverwalter, Vertreter der Wirtschaft, um ein Gesetz zu machen, ein Umweltschutzgesetz, wo die Möglichkeit, diese Eingriffe gegenüber den Großraubtieren möglich sein werden.
Auch die Möglichkeit vorsehen, eine Art Landes-ISPRA zu gründen.
Also Wissenschaft und Justiz müssen unabhängig von der Politik sein. Das ist ein Grundpfosten unserer Demokratie. Da braucht man sowieso, um Entscheidungen zu treffen, ein Gutachten von einem technischen Organ. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein Landes-ISPRA entstehen lassen, aber die Landes-ISPRA sollte unabhängig sein. Also weder Politiker noch Unternehmer noch Bauern noch Jäger haben Recht zu denken, jetzt ist unsere ISPRA da, da macht sie was wir wollen. Das darf nicht sein. Wissenschaft muss unabhängig sein. Und logischerweise, es werden auch Abänderungen notwendig in Zucht von Nutztieren oder in der Berglandwirtschaft. Aber ich glaube, es wurden so viele Änderungen gebracht in den letzten Jahrzehnten, es werden nicht weitere Änderungen schädlich sein. Ich sage immer, denk nach, wenn die Afrikaner Schilder aufgehängt hätten und geschrien hätten, wir möchten die Löwen nicht mehr. Weil die Löwen sind gefährlich für die Landwirtschaft und sie sind gefährlich für die Landwirtschaft in Afrika. Aber wir hätten gesagt als Europäer, na, die Löwen müssen schon überleben. Und das ist das Gleiche bei uns mit den Wölfen.
Dieser Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Swarovski Optik produziert. Und wir bleiben den großen Beutegreifern weiter auf der Spur. Im September führt uns diese Podcast-Reihe ins Trentino zum Live-Ursus-Projekt und zu einem der Experten, der das Bärenmanagement seit Jahren mitgestaltet. Allen einen schönen August mit Zeit für Erholung, für Bergtouren und für Begegnungen mit der Natur. Vielleicht auch mit dem Wissen, dass wir dort nie allein unterwegs sind. Respekt ist die beste Ausrüstung für Mensch und Wildtier gleichermaßen. Alle Folgen kannst du natürlich auf der Homepage des Südtiroler Jagdverbands nachhören unter www.jagdverband.it. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Termine und Infos findest du außerdem auf dem Instagram-Account und dem WhatsApp-Kanal des Südtiroler Jagdverbands. Die Musik hier in unserem Podcast stammt von David Frank.